Ja, das Lied passt ja auch sehr gut. Mittelpunkt, sei du der Mittelpunkt. Glaube beginnt zu Hause und von dort zieht er Kreise. Das war das Bild, was ich euch das letzte Mal mitgegeben habe, mit den nicht sichtbaren Bildern auf diesem Beamer, mit den kleinen Lichtpunkten, die überall übers Land verteilt sind und dann Strahlkraft haben nach außen. Ja, es hinterlässt Spuren, wie wir zu Hause leben, auch wie wir unseren Glauben leben. Das ist die Frage. Also Spuren hinterlässt. Die Frage ist nur, welche? Positive oder negative? Also vor 2 Wochen hatte ich euch versucht, mit Josua 24 ins Nachdenken zu bringen. Wer das noch nicht gehört oder gesehen hat, schaut nach. Auf YouTube bleibt es noch eine Weile erhalten. Ich will nicht sagen ewig, aber zumindest die nächste Zeit. Da ging es um Erinnern an das, was Gott mir Gutes getan hat. Werde ich heute auch nochmal aufgreifen. Entscheiden, mit Jesus unterwegs zu sein und bei der Entscheidung zu bleiben. Einige von euch haben hoffentlich gesagt, okay, ich will ganz bewusst nochmal bei mir anfangen mit dieser Renovierung und mit Gott. Ich weiß nicht, vielleicht hat auch jemand die Chance genutzt und das Handout, heute gibt es auch wieder eins, in der Kleingruppe auch durchgesprochen. Ich möchte euch da Mut machen, in eurem Hauskreis, in eurer Kleingruppe über dieses Thema zu reden und zu sagen, wie geht es euch eigentlich damit? Dir eigentlich damit? Es ist wichtig, da im Nachdenken zu bleiben. Aber das Spannende ist ja, ich habe das letzte Mal dieses Bild gebraucht mit Hausrenovierung. Eine Entscheidung zur Renovierung ist noch lange keine Renovierung. Also wenn ich in meinem Kopf sage, ich will das machen, kann ich das nur lang vor mir herschieben. Das Spannende ist, wann traue ich mich wirklich anzufangen? Es ist nämlich ein Weg. Also vor allem, wenn ich ein ganzes Haus renovieren wollte, dann ist das ein Weg. Also die wenigsten schaffen das, zack, auf einmal und dann ist erledigt. So viele Freunde haben weniger und wer weiß, ob das Chaos auch sinnvoll wäre. Aber es ist für jeden klar, ich fange an einer Stelle an und Stück für Stück arbeite ich mich da durch. Und genau deshalb eine Predigtreihe zu diesem Thema und genau deshalb wollen wir uns heute nochmal einen Text dazu anschauen. Nicht Josua 24, haben wir ja schon, diesmal 5. Mose, Kapitel 6. Vielleicht für alle 5. Mose, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Also das 5. Buch ist eine Wiederholung von vielem, was vorher ist, sagt die Bibel selber. Und die jüdischen Rabbis sagen sogar, es ist eine Wiederholung der Weisung. Also nochmal eine kompakte Zusammenfassung. Warum braucht das Volk Gottes das Ganze? Ja, weil sie immer wieder eigensinnig, selbstbezogen, rebellisch und auch vergesslich sind. Ich habe mir gedacht, das erinnert mich so ein bisschen an mich selber als Kind. Ich weiß nicht, rebellisch war ich, glaube ich, nicht ganz so schlimm, Gott sei Dank, für meine Eltern. Aber vergesslich war ich sicher immer wieder, bin ich heute noch. Aber kommt euch das selber vielleicht auch bekannt vor und ihr sagt, ja, es ist vielleicht gut, Dinge immer wieder zu hören. Wir feiern jede Woche Gottesdienst, ja, hoffentlich nicht nur, um uns daran zu erinnern, dass Gott wichtig ist, sondern auch, um einfach Gott zu ehren, aber schon auch, um uns immer wieder daran zu erinnern. Renovierung, erinnern, wo bin ich, wo stehst du? Ich will dich am Anfang dieser Predigt wirklich fragen, wo stehst du jetzt eigentlich? Hast du dich schon dafür entschieden, dass du Dinge anpacken willst? Oder bist du noch so ein bisschen am Überlegen, habe ich es wirklich nötig? Die alte Farbe hält doch noch. Also, oder bist du schon den ersten Schritt gegangen? Wo stehst du gerade? Und wo willst du hin? Das ist die spannende Frage. Wenn wir dann in diese Wiederholung des Gesetzes, also 5. Mose, reinschauen, dann will uns Gott nochmal so einen Wink mitgeben, wo wir anfangen könnten. Vielleicht hast du auch was anderes für dich entdeckt, dann behalte das bitte. Aber ich will uns mit 5. Mose 6 da ein bisschen ins Nachdenken bringen. Die ersten Verse, wer mitlesen will, Vers 1 und Vers 2 aus 5. Mose 6. Dies sind die Gebote, Gesetze und Vorschriften, die ich euch nach dem Willen des Herrn eures Gottes lehren soll. Denn ihr sollt sie in dem Land befolgen, in das ihr nun hinüberzieht, um es zu erobern. Ihr, eure Enkel, Kinder und Enkel, ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, mit Ehrfurcht begegnen und alle seine Gesetze und Gebote halten, solange ihr lebt, dann wird er euch ein langes Leben schenken. Also ihr merkt schon ganz am Anfang dieses Textes, ihr müsst euch das so vorstellen, Mose erinnert das Volk Gottes wirklich nochmal an alles. Und er sagt, hey, das Wichtigste ist, wenn es um Gott geht und auch diese Gebote und Gesetze, die ich euch gegeben habe, dann geht es darum, dass es nicht nur die nächsten 5 Minuten ist, sondern dann hat das Auswirkungen. Und Mose spricht nicht nur von Tagen, sondern von Jahren und Jahrzehnten. Unsere Entscheidungen hier und jetzt haben Einfluss auf unser Leben und das Leben der Menschen in unserem Umfeld. Und das nicht nur für heute, sondern ja, bis in die nachfolgenden Generationen. Ein Beispiel gefällig? Tschernobyl, den Namen kennt jeder, oder? Wenn ich den Nachbarort erwähnen würde, würde ihn keiner kennen. Vor 36 Jahren fast, also im April wird 36 Jahre, haben ein paar Techniker und verantwortliche Leute damals gedacht, ah ja, das geht schon. Wir schalten noch das Sicherheitssystem ab und das noch. Und ah, jetzt hat sich alles 12 Stunden verzögert, aber wir ziehen das trotzdem durch, egal wie übermüdet wir sind. Und was rausgekommen ist, wissen wir alle. Es hat Auswirkungen bis heute. Es hat 2-mal ordentlich Boom gemacht und danach ist viel Strahlung in die Atmosphäre gekommen und vor allem in diese Gegend dort. Also die enge Zone, die wird, wir wissen nicht mal wie lange, unbewohnbar sein und dieser Reaktor ist jetzt endlich im 2. Sarkophag eingepackt, aber für alle Ewigkeit hält es auch nicht. Warum? Eine kleine Entscheidung, die Auswirkungen hat nicht nur für ein Leben. Gut, jetzt sitzen die wenigsten von uns am Atomkraftwerk an irgendwelchen Schaltern und trotzdem hat unser Verhalten Auswirkungen, positive oder negative. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen malen. Also was Positives, wenn du gelernt hast, sparsam zu leben, dann wird dir manches im Leben leichter fallen. Also ich merke, wie vielleicht eine extreme Sparsamkeit meines Opas abgefärbt hat über meine Eltern bis zu mir. Und ich mich immer wieder daran freue, dass ich gar nicht das Bedürfnis habe, vieles zu kaufen. Ich merke aber, wie ich damit umgehe, hat wieder Auswirkungen. Nur um ein etwas praxinäres Beispiel zu sagen, wie das mit Tschernobyl. Aber schon die Übersetzung und der Text macht uns klar, hier steht so schön da, also Luther übersetzt es so derb, auf dass du lange lebst oder ein neues Leben sagt, dann wird er euch ein langes Leben schenken. Geht es uns nicht darum? Unsere Entscheidungen haben Auswirkungen. Wir wünschen doch uns alle ein langes, gutes, erfülltes Leben. Wäre schön, gell? Natürlich, wir haben vieles auch nicht in der Hand, aber wir haben einen Gott, der es in der Hand hat. Und ich glaube, das müssen wir uns genauso wie die Israeliten damals immer wieder vor Augen malen und in den Kopf rufen. Dieser Gott meint es gut mit dir. Der will dir keins reinwürgen, ja? Es gibt einen anderen, der will uns immer wieder eins reinwürgen, den Teufel. Der wünscht sich auch, dass zu Hause Chaos regiert und nichts gut läuft. Aber Gott meint es gut mit uns. Und das ist der erste Gedanke, den ich euch heute mitgeben will. Wenn wir über vor allem auch dieses Wort Gebot und Gesetz von Gott nachdenken, dann ist das nicht böse gemeint und weil Gott uns endlich knebeln und knechten will, sondern weil er es gut mit uns meint. Weil er weiß, wo Grenzen sind, die uns zum Schluss selber schaden, obwohl wir es vielleicht in dem Moment nicht kapieren. Der Text geht weiter, aber auf dieser Grundlage. Gott meint es gut und es geht weiter in Vers 3 mit den Worten, hört genau zu, ihr Israeliten. Und ich füge mal dazu, ihr EVGler oder meine Zuhörer. Und gehorcht, dann wird es euch gut gehen und ihr werdet viele Nachkommen haben in dem Land, in dem Milch und Honig überfließen. Wie der Herr, der euer Gott, der Gott eurer Väter es euch versprochen hat. Hört, ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Höre Israel. Der Stream ist immer 10 Sekunden hinterher. Höre Israel. Das ist ein ganz, ganz klarer Aufruf an das Volk, das da vor Mose steht. Und es ist mehr geworden für die Israeliten. Ihnen sind diese Verse so wichtig geworden, dass es quasi ihr Glaubensbekenntnis wurde. Und fromme Juden sprechen diese Verse und erinnern sich an diese Verse jeden Tag. Tut, was der Herr euch sagt. Höre Israel auf das, was er sagt und tut, was er sagt. Und genau das, da sind wir an dem Punkt, wenn wir Gebote und Gesetze hören, dann denken wir, oh nee, nicht schon wieder. Also bei Corona denkt man es ganz arg, nicht schon wieder eine neue Verordnung, nicht schon wieder irgendwas, worüber wir nachdenken und uns dran halten sollen. Aber habt ihr noch im Kopf, Gott meint es gut mit uns. Und wenn er Gebote und Dinge in unser Leben spricht, dann geht es nicht um Besserwissertum, sondern um ein klares Wenn-Dann. Ich habe von Tschernobyl erzählt, wenn das passiert ist, dann hat das Folgen. Und dieses Wenn-Dann ist ja eine grammatikalische Konstruktion, die wir relativ oft benutzen und wo jeder sagt, jetzt ist doch logisch, klar? Also es gibt viele Aussagen, die jeder sofort unterschreiben würde. Wenn du Zähne putzt und auch noch an dessen Zahnseite benutzt, dann hast du relativ lang gute Zähne. Würde wahrscheinlich jeder sagen, glaube ich so meistens. Manchmal vergesse ich es gerne. Wenn du dir mit dem Hammer auf den Finger haust, dann solltest du damit rechnen, dass dein Finger Schwellreaktionen hervorruft oder Knochenbrüche hat. Ja, also sind so einfache logische Sachen. Wenn du gesund lebst und Sport treibst, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch dann, dass es dir gut geht. Aber manches, da merkt man es, hat auch seine Grenzen mit dem Wenn dann. Ich habe nicht immer eine Garantie. Ich kann viel Sport treiben, ich kann mich gesund ernähren und trotzdem mit 35 tot umfallen. Ich schaffe es nicht mehr, viele von euch auch nicht. Aber es steckt nicht, wir stecken in vielen nicht dran und trotzdem ist es an vielen Stellen logisch, selbstverständlich. Wenn ich diese Bibel hochhebe und hier fallen lasse, wird jeder davon ausgehen, dass sie am Boden landet. Ich probiere es nicht, die hat schon genug gelitten. Wenn dann, aber bei Gottes Wenn dann, merke ich, es fällt mir immer wieder schwieriger. Dieses ganz Logische, was hier auf der Welt einfach ist, von Gott genauso zu nehmen. Wenn du mit mir unterwegs bist, wenn du dich mit mir beschäftigst, dann wird anderes einfacher sein. Dann wird anderes laufen, obwohl es menschlich nicht logisch ist, das Gottes Wenn dann. Wenn du Geld spendest, dann wirst du am Ende trotzdem genug haben. Ich habe dann aber weniger. Aber Gottes Wenn dann gilt trotzdem. Ich habe es immer wieder erlebt, nur um ein Beispiel zu nehmen. Also Gottes Wenn dann ist nicht immer unser menschliches Wenn dann. Aber ich möchte, und nicht nur ich, sondern auch Gott möchte uns daran erinnern, traut mir was zu. Traut mir zu, dass ich es besser weiß als du selber an vielen Stellen. Und das ist nicht einfach, weil wir doch lieber selber unser Steuerrad und unseren Kurs vorher bestimmen. Also unser Steuerrad in der Hand haben und den Kurs unseres Lebens voran bestimmen. Und Gott sagt immer wieder mitten rein, wenn dann. Hör auf mich, ich meine es gut mit dir. Gottes Versprechen gilt und wenn man dieses höhere Israel nimmt und dann weiterblättert, also wir befinden uns ja ganz am Anfang der Bibel, hier 5. Mose, das ist, wenn man es einfach anschaut, echt weit vorne. Und wenn man dahin weiterblättert, merkt man und liest, wie Gott sich genau an dieses Wenn dann gehalten hat. Er hat sich auch dran gehalten, wenn das Volk Israel sich nicht an Gott gehalten hat, dann hat er gesagt, na dann kümmere ich mich halt nicht um euch. Liest man auch da drinnen, herausfordernd. Er ist Herr, Bestimmer und Leiter meines Lebens. Traubst du das und vertraust du ihm da voll? Jesu sagt das auch ganz klar, das wichtigste Gebot ist, liebe Gott und deinen Mitmenschen. Stellt Gott an erste Stelle. Und welches Wort finden wir in diesen Versen? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, am häufigsten. Es ist mal wieder ihr und euer in dem Fall. Bei Josua war es deutlicher, da war es ein Ich, ich und mein Haus. Es fängt bei uns an. Ja? Der Kreis beginnt innen und zieht dann Kreise nach außen. Und das ist auch, wenn wir anfangen zu renovieren, fängt es innen an. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann. Werner hat vorhin schon gesagt, das kenne ich noch. Ich habe euch mein altes T-Shirt nochmal mitgebracht. Und ich habe es damals als Beispiel benutzt. Man kann außen Farbe drauf schmieren. Man kann äußerlich einen Anschein machen und das auch viel mehr machen. Aber das Wichtige ist, was von innen raus passiert. Das seht ihr jetzt nicht mehr. Ich habe damals Massen an weißer Farbe nach innen gekippt, die leider nicht ganz so durchgedrückt sind. So schnell geht es dann doch nicht. Aber ich will euch das nochmal vor Augen malen. Es kommt nicht darauf an, was wir außen rumtünchen an unserem Glauben und unserem Leben, sondern das Wichtige ist, was von innen heraus passiert. Deshalb auch die Frage, die habe ich euch mal mitgebracht, so zwischendurch. was liebst du von ganzem Herzen? Also hier habe ich ja auch noch so ein Herz drauf gemacht als Symbol. Ist es Gott oder ist es doch was anderes? Ist es Gott und was anderes? Das ist ja auch oft so unseres. Ja, ja, Gott, aber. Ich hoffe, Gott ist nicht nur die Farbe, die von außen beschönigt, sondern er ist der, der von innen durchdringt. Allein mit der Frage könnte ich euch jetzt lang lassen, aber ich rede mal weiter. Warum bohre ich hier so nach? Weil genau das den Unterschied macht. Liebe ich Gott von ganzem Herzen oder doch nur ganz ordentlich, ganz nett mit dem Verstand? Oder ist es eine schöne Fassade, wo ich weiß, die ist auch ganz gut? Und das Spannende ist, mich selber kann ich ja belügen und betrügen. Aber die Leute um mich herum werden es mehr checken, als ich selber an manchen Stellen. Die werden es merken, wie ich mich verhalte und wie ich bin. Ich habe euch das letzte Mal erzählt mit meinen Kindern und dem Messer und mir. Ich will aber noch ein anderes Beispiel machen. Ich kann auch euch erzählen, wie schwierig und blöd es ist, Auto zu fahren und klimaschädlich und wie toll der öffentliche Nahverkehr ist. Wenn ich aber jedes Mal mit dem Auto hierher komme, wird jeder sich sagen, naja, der Armin erzählt da mal wieder, ja, ja, das ist ja bestimmt ganz gut. Vorleben ist die Frage. Wenn ich die Erkenntnis habe, ich habe die nicht immer, dass es besser ist, öffentliche zu benutzen und Fahrrad zu fahren, dann sollte ich das auch tun. Ja, dann hat das Auswirkungen, weil dann sehen meine Nachbarn das, dann merken meine Kinder oder auch Eltern das und kommen ins Nachdenken, warum ich mich so verhalte. Und das gilt ja mit vielen, vielen Themen, unter anderem auch mit dem wie Gott. Also Kinder und die Menschen in deinem Umfeld werden lernen, das zu lieben, was du liebst, und was du ihnen vorlebst. Und sie werden es prüfen an dem, wie sie dich erleben. Vers 6 macht das ja schon konkret. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Empfehlung von Gott. Also zweiter Gedanke war, hört und bewahrt. Ab Vers 7 gibt es dann nochmal konkrete Tipps, wie das funktioniert. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Punkt. Stadttore haben wir keine mehr, können wir jetzt sagen. Gell? Haustür hat aber noch jeder. Also erstens, Gott meint es gut mit uns. Zweitens, wir sollen hören und bewahren. Und drittens, es weiter. Habe den Mut, darüber zu sprechen. Nicht nur manchmal, nicht nur punktuell, sondern hier steht, redet und immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Und genau das ist meiner Meinung nach der Punkt, also zumindest bei mir, den ich ordentlich ausbauen kann. Und ich habe euch letztes Mal ja so eine amerikanische Studie mit 4 Fragen mitgebracht. Ich habe euch die ersten 2 Fragen nochmal mitgebracht. Die kennt ihr schon. Also wie viel Prozent betrachten ihre Mutter als christlich oder ihren Vater als christlich? Aber da waren auch noch 2 andere Fragen, über die ich letztes Mal noch nicht geredet habe. Und die eine davon ist, wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde haben mit ihrer Mutter über den Glauben geredet? Und die andere mit ihrem Vater. Und dann habe ich mir gedacht, oh, oh, oh. Wir reden über Leute aus der Gemeinde. Gut, Amerikanische, wir Deutschen sind besser. Sind wir es wirklich? Wie viel hat dein Vater mit dir über den Glauben geredet? Also ich hoffe, es gibt rühmliche Ausreißer nach oben. Aber es hat mich schon ins Nachdenken gebracht und ich merke, wie schwer es auch mir fällt, mit meinen Kindern über meinen Glauben zu reden. Ist doch komisch, wenn es mir das Wichtigste der Welt ist. Warum sage ich euch das nochmal ganz bewusst? Ich habe euch letztes Mal so einen Haufen an Steinen mitgebracht mit der Zeit, die ihr zu Hause habt, um zu prägen. Ich möchte euch nochmal in die Verantwortung rufen. Jetzt gilt es vor allem für die Eltern, die noch Kinder daheim haben. Ihr habt eine Riesenchance zu prägen als Eltern. Wie ich Dinge tue, wie ich meinen Glauben lebe, wie ich daheim drüber rede, das wird Auswirkungen haben, was normal ist. Und wir haben ganz oft abgetreten. Wir machen das auch bei anderen Sachen so. Fußball spielen, dann schicke ich mein Kind in den Fußballverein. Schwimmen, dann schicke ich mein Kind in den Schwimmverein. Glaube, dann schicke ich mein Kind in die Gemeinde. Ist aber nicht so von Gott gedacht, muss ich mal ganz hart sagen. Die Gemeinde soll bitte hoffentlich ergänzen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Aber wir sollen nicht Stellvertreter sein und alles hinkriegen. Das schaffen wir gar nicht. Wenn wir das in der Vergangenheit gesagt haben, dann tut es mir echt leid. Das kriegen wir gar nicht hin als Gemeinde. Aber wir möchten zusammen und wir als Gemeinde wollen natürlich Eltern und Familien unterstützen, aber ich glaube, wir schaffen es nur zusammen, ihr und wir. Luther hat ein cooles Zitat, was ich da gefunden habe von Luther, der hat schon gesagt, denn Vater und Mutter sind gewiss der Kinder Apostel, Bischöfe, Pfarrer, indem sie ihnen das Evangelium kundmachen. Das hat mich ins Nachdenken gebracht, was ich daheim tue. Ich will keinem jetzt ein schlechtes Gewissen machen, wenn eure Kinder schon außer Haus sind, dann ist der eine Zug halt abgefahren. Dann könnt ihr euch überlegen, wie ein anderer Zug vielleicht noch geht. Bringt da nichts. Aber es ist so wichtig, dass es eben nicht irgendein Teil ist, sondern ein wichtiger Teil. Der Bibeltext empfiehlt uns so ein paar Dinge. Also die Juden haben das ernst genommen, die laufen mit Gebetsriemen rum, sogar um die Stirn. Ihr auf jeden Fall nicht, die ihr hier sitzt. Zu Hause tragt ihr das wahrscheinlich alle gerade. Eure Gebetsriemen, wo dann die Bibelverse drin sind, an die ihr euch bestimmt ganz besonders erinnern wollt. Ja, wir lachen jetzt alle so. Ich habe ganz lang so ein oranges Bändchen getragen mit Was würde Jesus tun? Es gibt die auch noch mit ganz verschiedenen anderen Dingen, um mich dran zu erinnern. Mittlerweile bin ich absolut bändchenlos, also ich habe es nicht so mit Schmuck. Und trotzdem finde ich es schon interessant, wie erinnere ich mich dran? Also meine Frau ist da besser wie ich. Wir haben daheim einige von diesen Bildern. Ich weiß nicht, was ihr daheim habt, um euch immer wieder dran zu erinnern. Wir haben es auch nicht in den Türpfosten geritzt. Ja, also da bin ich irgendwie so, das fällt mir schwer, so Sachbeschädigung im eigenen Haus zu machen. Aber was haben wir, um uns das immer wieder vor Augen zu malen? Ich finde es schon spannend, am Klo zu sitzen und dann doch immer wieder auf den Bibelvers hingestoßen zu werden, auch wenn es jedes Mal dasselbe ist oder ganz andere Dinge, wo man doch ins Nachdenken kann, obwohl man eigentlich schon auswendig weiß, was draufsteht. Ja? Aber wo erinnerst du dich? Wo hast du diese Punkte, die dich da immer wieder draufstoßen, so ähnlich wie so ein Bändchen machen kann? Oder genau das empfiehlt uns ja dieser Bibeltext, uns daran zu erinnern und es vielleicht auch aufzugreifen und mit Leuten drüber zu reden. Vielleicht auch auswendig lernen von Bibellesen, Bibelversen. Ich sage das immer ganz ungern, weil auswendig lernen ist für mich so echt das Härteste. Also vergessen kann ich echt schnell. Aber auswendig lernen ist für mich hart. Ja? Ich lerne das, 20 Minuten später weiß ich, dass ich es gelernt habe. Aber nicht mehr, was ich gelernt habe. Also das ist für mich wirklich hart, aber ich möchte euch trotzdem Mut machen. Ich weiß, ich habe vieles im Kopf, leider nicht wörtlich, oft im Sinnzusammenhang. Das, Gott sei Dank, klappt das. So gut ist mein Hirn dann doch. Aber ich möchte euch Mut machen, das wirklich ernst zu nehmen, was hier den Israeliten empfohlen wurde, weil ich glaube, es tut auch uns gut. Schauen wir in die letzten Verse in diesem Text, die ich euch heute mitgeben will, Verse 13 und 14. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, fürchten und ihm dienen. Wenn ihr einen Eid ablegt, dürft ihr es nur in seinem Namen tun. Lauft nicht den Göttern eurer Nachbarvölker hinterher. Auch an der Stelle merkt man ganz deutlich die Parallele zu Josua 24 vom letzten Text wieder. Es ist eine klare Entscheidung nötig. Dient Gott allein. Punkt. Keine anderen Götter. Und da will ich nochmal aufzählen, was ganz schnell ja vielleicht auch mein Gott wird oder nur mein Gott wird. Und das ist nicht vollständig. Ja, bitte. Ernährung, Gesundheit, Sport, Geld, Beruf, Macht, Leistung, Familie und sicher manch anderes auch, was zu meinem Gott werden kann. Es muss es nicht. Da waren viele gute Sachen dabei, gell? Bitte, nicht falsch verstehen. Aber die spannende Frage ist, was bestimmt mein Leben? Darf Gott mein Leben bestimmen oder lasse ich es mir von irgendwas anderem bestimmen? Jesus hat mal knallhart in der Bergpredigt gesagt, Matthäus 6, Kapitel 6, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also es hat einfach Auswirkungen, was mir absolut wichtig ist. Also ich werde euch wahrscheinlich wenig für Joggen begeistern. Es gibt Kollegen von mir, die reden dauernd drüber, weil die das liebend gerne tun. Ja, ich weiß, es würde mir auch gut tun. Das ist aber anders. Ich rede deswegen trotzdem selten drüber und wenn, dann eher so, dass ihr hinterher nicht mehr Motivation habt. Also wo mein Schatz ist, was mir wirklich wichtig ist, da ist auch mein Herz. Und Mose hat bei dieser ganzen Sache eben nicht nur die Leute, die er vor sich stehen gehabt, den Blick gehabt, sondern den Blick viel, viel weiter. Ich würde sagen, sogar den Blick in die Ewigkeit. Denn mal ehrlich, viele dieser Dinge sind für unser Leben gut. Familie, Gesundheit, Sport, Ernährung und Ähnliches sind für unser Leben wirklich gut, teilweise sogar wichtig, essentiell. Aber für unsere Ewigkeit haben sie wenig Auswirkungen. Ja, wie ich esse, hat für die Ewigkeit kaum Auswirkungen. Nur ob ich früher dabei bin oder später vielleicht. Ja? Im Blick, also mit dem Tod im Blick, verblasst vieles, was in diesem Leben wichtig ist und rückt nach hinten. Und ich glaube, dass, nein, ich glaube es nicht nur, ich bin mir sicher, das dürfen wir einfach nicht aus dem Blick verlieren. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Und ich weiß, wie schnell es geht. Ich lebe gerne, ich lebe im Hier und Jetzt und ich denke meistens nicht mal über übermorgen nach. Aber die Ewigkeit aus dem Blick zu verlieren, ist so kurzsichtig, ist so dämlich. Also ich will es nicht noch härter machen von den Worten her, aber es ist so wichtig, die im Blick zu behalten. Ja? Und ich habe bisher nur einen Gott kennengelernt, der diese Tür zur Ewigkeit aufgestoßen hat, der den Tod besiegt hat. Jesus sagt es selber von sich, ich habe noch einen Vers aus Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das Krasse an diesem Text finde ich, wenige Verse später, steht nicht Jesus selber auf, das kommt noch ein paar Kapitel später, weckt er Lazarus aus diesem Grab aus, den stinkenden Lazarus steht da. Und der hüpft quietschlebendig wieder rum. Wir haben einen Gott, der das kann. Perspektive, Ewigkeit. Ich weiß, wir leben in der Welt, aber es ist so wichtig. Und auch wenn du dir überlegst, was will ich zu Hause prägen, dann präge bitte mit, dass es nicht nur um dieses Leben geht, sondern auch um eine Ewigkeit, die nicht im Anschluss, sondern in der wir schon drinstecken, die wir nur nicht in ihrer Fülle erkennen. Und wir feiern heute Abend mal und ja, das ist so ein Mini-Mini-Mini-Vorgeschmack auf diese Ewigkeit, wo wir bei Gott im Himmel sind und mit ihm zusammen feiern dürfen. Was können wir den Menschen Besseres schenken als Ewigkeit? Natürlich können wir sie nicht verschenken, war vielleicht das falsche Wort, aber wir können sie ihnen vor Augen malen und wir können ihnen die Tür zeigen zur Ewigkeit, Jesus Christus. Und wenn wir das machen, dann hinterlassen wir Bleibendes. Und das möchte ich euch Mut machen, wenn ihr darüber nachdenkt, wie lebe ich gerade meinen Glauben? Dann denkt auch darüber nach, es hat Auswirkungen für die Ewigkeit. Mose gibt uns Folgendes mit, Gott meint es gut mit uns und bitte fangt damit an. Das müssen wir echt tief in unserem Herzen an. Hört und bewahrt seine Worte, gebt es weiter überall und dient Gott dem Herrn allein. Die vier Gedanken habe ich in diesem Text gefunden und jetzt liegt es an dir. Wenn das in unserem Herzen angekommen ist, dann hat die Renovierung am richtigen Punkt gestartet. Und dann wird es Kreise ziehen. Dann wird es von innen raus färben und Gutes tun. Gott segne euch dabei. Und wie gesagt, wer die Gedanken nochmal mitnehmen will, auch für seine Kleingruppe, draußen ist das Handout oder unten unter der in der Videobeschreibung ist es verlinkt. Amen. Ja, und jetzt wollen wir zusammen Abendmahl feiern. Wenn du noch nicht vorbereitet bist, drück auf Pause, hol dir was und mach dann weiter. Aber für uns ist es vorbereitet. Vielen Dank an die, die mitgeholfen haben. Und Jesus sagt ganz klar in Offenbarung: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, dann werde ich zu ihm hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ich denke, das dürfen wir uns ruhig als Bild mitnehmen. Da ist nichts, was erst sein muss, sondern die Tür steht offen, sagt Jesus. Ich bin da. Nein, die Tür steht offen, wenn du sie aufmachst. So rum gehört es. Ich bin da, ich klopfe an, ich will rein, ich will mit dir feiern. Und ihr seid eingeladen, Abendmahl zu feiern. Dieses Mahl, ja, was uns erinnert an das, was Jesus getan hat. Wir gehen jetzt immer mehr auf Ostern zu. Es ist nicht mehr so weit, wie ich mir manchmal wünsche. Nicht, weil ich Ostern nicht mag, sondern weil dazwischen noch viel anderes ist. Aber wir gehen auch zu auf diese Ewigkeit. Und bitte, bitte habt das immer im Kopf, wenn wir Abendmahl feiern. Abendmahl ist nicht nur Erinnerung, sondern es ist Vorgeschmack auf die Ewigkeit bei Gott im Himmel. Und ich will uns mit dem Text aus Römer 8 nochmal einstimmen auf das, was Jesus getan hat. Gott getan hat. Weil er hat auch bei sich angefangen, damit es Kreise zieht. Was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, würde er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Ich hoffe, das hast du im Kopf. Nichts kann uns von Gott trennen, weil er den Weg frei gemacht hat. Er hat bei sich angefangen und es zieht Kreise bis zu dir. Und trotzdem gibt es Dinge, wo wir merken, die tun uns nicht gut. Vielleicht weisen uns auch diese Gebote, die wir heute hatten, darauf hin. Und ich möchte dir den Mut machen, wenn du Dinge im Kopf hast, wo du merkst, da habe ich das Ziel verfehlt, da ist Sünde in meinem Leben, da passt was nicht. Dann nutze jetzt diesen Moment der Stille, um es abzulegen vor Gott. Wenn du merkst, ich schaffe es nicht allein, dann spreche mich gerne hinterher an oder wann anders. Und dann können wir auch in einem persönlichen Gespräch das vor Gott ablegen und ich für dich beten. Ich will das ganz bewusst anbeten, aber jetzt einen Moment der Stille, um Dinge in der Stille vor Gott abzulegen.